euren Plätzen. Die Texte sind drei Texte, zwei davon könnt ihr mitlesen, die langen Texte auf euren Blättern. Johannes 20, die Verse 1 bis 16. Am ersten Tag der neuen Woche, früh morgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb gehabt hatte, und berichtete ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg und gingen zum Grab hinaus. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und erreichte das Grab als erster. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, und sah die Leinenbinden daliegen, aber er ging nicht hinein. Simon Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war, ging in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinenbinden daliegen und sah auch das Tuch, das man dem Toten um den Kopf gewickelt hatte. Es lag zusammengerollt an einer anderen Stelle, nicht bei den Binden. Jetzt ging auch der Jünger, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und sah alles. Und er glaubte. Nach der Schrift stand es ja fest, dass Jesus von den Toten auferstehen würde, aber das verstanden sie damals noch nicht. Die beiden Jünger gingen nun wieder nach Hause. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. »Warum weinst du, liebe Frau?« fragten die Engel. Maria antwortete: »Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben.« Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. »Warum weinst du, liebe Frau?« fragte er. »Wen suchst du?« Maria dachte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: »Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder.« »Maria«, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief: »Rabboni!« Die zweite Stelle steht in der Apostelgeschichte, in Kapitel 2, 22 bis 24. Hier predigt Petrus auf einem staubigen Platz in Jerusalem vor mehreren tausend Menschen und erzählt seinen Zuhörern von der Auferstehung Jesu. »Ihr Leute von Israel, hört her. Bei dem, was wir euch zu sagen haben, geht es um Jesus von Nazareth. Durch diesen Mann hat Gott, wie ihr alle wisst, in eurer Mitte mächtige Taten vollbracht, Wunder gewirkt und außergewöhnliche Dinge getan. Damit hat er ihn euch gegenüber als seinen Gesandten bestätigt. Was dann geschah, wusste Gott schon lange im Voraus. Er selbst hatte es so geplant. Jesus wurde verraten und an euch ausgeliefert. Und ihr habt ihn durch Menschen, die nichts vom Gesetz Gottes wissen, ans Kreuz schlagen und töten lassen. Doch Gott hat ihn aus der Gewalt des Todes befreit und hat ihn auferweckt. Es zeigte sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte und ihn nicht festhalten konnte.« Jesaja 25, Vers 8. »Den Tod hat er für immer verschlungen, und die Tränen wird Gott der Herr von allen Gesichtern wischen. Amen.«
Vielen Dank, Chrissy, für das Vorlesen. Ich mag die Ostergeschichte, vor allem die aus dem Johannesevangelium. Ich finde die einfach klasse, wie Maria von Magdala den Jesus erst nicht erkennt und denkt, er ist der Gärtner, und dann hört sie seine Stimme und ihren Namen, und dann checkt sie es auf einmal: hey, das ist Jesus. Er ist von den Toten auferstanden. Was ich auch ganz cool finde bei der Geschichte, das ist jetzt eher so eine kleine Fußnote, aber ich finde es einfach ziemlich cool. Das Johannesevangelium hat Johannes geschrieben, ja, einer von den Jüngern von Jesus. Und ich finde es cool, wie er sich das selbst beschreibt. Also zum einen sagt er: Petrus und der Jünger, den Jesus besonders geliebt hat, in Klammer ich, sind zum Grab los. Und was ich auch noch cool finde, Vers 4, das hat ein Mann geschrieben. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und erreichte das Grab als erster. Ich finde es einfach, es hat nichts mit unserer Osterpredigt heute zu tun, aber das finde ich einfach nur klasse, dass Johannes das so reingeschrieben hat. Einfach cool. Es gibt einen Moment in meinem Leben, den werde ich nie, nie vergessen. Es war am 29.01.2007. Da hat die Krankenschwester einen kleinen, nackigen, so knapp 3 Kilo leichten Jungen auf meinen Bauch gelegt und hat gesagt, so, jetzt verbringen Sie mal etwas Zeit mit Ihrem Sohn. Das werde ich nie vergessen. Das war einfach, das war einer der Momente meines Lebens. Es gibt Erlebnisse in unserem Leben oder auch Erlebnisse in der Weltgeschichte, die unser Leben unterteilen in vorher und nachher. Es gibt so Momente, die verändern alles. Man nennt es Paradigmenwechsel. Es ist klar zu sehen, wenn nachdem dieser Moment geschehen ist, war alles anders. Ich lebe auf einmal in einem Nachher. Und alles, was vor diesem Moment war, das ist ein Vorher. Und nichts mehr ist so, wie es war. Ich weiß nicht, was dein Moment ist. Vielleicht hast du solche Momente schon erlebt. Vielleicht war es dein erster Kuss oder dein Führerschein, den du endlich bekommen hast. Vielleicht war es deine Hochzeit, aber vielleicht war es auch ein Unfall oder eine Krankheit in deinem Leben. Vielleicht dein erstes Kind. Überleg mal kurz, welches ist dein Moment in deinem Leben, der dein Leben in vorher und in nachher unterteilt? Es gibt auch Erlebnisse, Ereignisse, Erfahrungen, die in der Menschheitsgeschichte geschehen sind, die Geschichte in vorher und nachher unterteilt haben. Die Erfindung des Rades, die Entdeckung des Feuers, der Erste und der Zweite Weltkrieg, die Mondlandung für alle Verschwörungstheoretiker, die Fake-Darstellung der Mondlandung. Es gibt Momente, die sagt man so auf Neudeutsch, das sind Game Changer. Die unterteilen das Leben in vorher und nachher. Und heute sind wir hier zusammen, um den Game Changer, um den Moment gemeinsam zu feiern, der die Weltgeschichte, die Menschheitsgeschichte, die Geschichte des Universums in vorher und in nachher unterteilt hat. Wir sind heute zusammengekommen, um den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus zu feiern. Vor Jesus war am Ende immer der Tod der Sieger über das Leben. Aber Jesus Christus ist gestorben und auferstanden. Und seit diesem Moment triumphiert das Leben über den Tod. Und in diesem Nachher leben wir. Und deshalb feiern wir Ostern. Deshalb bereiten wir uns auf Ostern vor. Deshalb frühstücken wir hier als HDH immer morgens besonders kalorienreiche Dinge. Weil wir uns einfach freuen darüber, dass wir in diesem Nachher leben. Dass wir in der Zeit leben nach Jesu Tod und Auferstehung. Auf einmal ist der Tod überwunden und das Leben triumphiert. Alles wird auf den Kopf gestellt. Es ist nichts mehr so, wie es war. Und ich finde, es ist wichtig, dass wir uns als Christen das auch vor Augen führen, dass jetzt nicht einfach nur die Zeit gekommen ist, wo man Ostern feiert, sondern dass wir uns bewusst machen, wir sind hier. So, ich fand das Video vorhin ziemlich cool mit diesen Nachrichten auf dem Handy. Wir sind hier, um zu feiern, dass Jesus lebt. Jesus Christus ist nicht tot, er ist auferstanden und er lebt. Das Grab ist leer. Und weil er lebt, leben wir. So eine Spannung zwischen Tod und Leben, das ist auch so das Zentrum unseres christlichen Glaubens. Wenn man sich das mal so vor Augen führt, im Zentrum unseres Glaubens steht nicht Weihnachten oder Pfingsten, wobei beide Feste sehr, sehr wichtig sind. Und demnächst werden wir uns verstärkt mit dem Heiligen Geist beschäftigen. Wir gehen nach Ostern auf Pfingsten zu, auf die Ausgießung des Heiligen Geistes auf alles Fleisch. Aber das sind nicht die zentralen Feste unseres Glaubens. Im Zentrum unseres Glaubens steht diese Spannung zwischen Tod und Leben. Im Zentrum unseres Glaubens steht Ostern. Und im Zentrum von Ostern steht das Kreuz eines toten Mannes und das leere Grab eines lebendigen Mannes. Das ist nicht cool, dass wir leben in einer Welt, die in einer Spannung zwischen Tod und Leben steht. Wir leben unseren Alltag, der auch immer so zwischen Tod und Leben steht, je nachdem, in welcher Situation wir uns gerade befinden. Wenn du krank bist, vielleicht bist du wirklich gerade konfrontiert mit deinem Tod, aber vielleicht bist du auch einfach nur junge Mutter, junger Vater und du wünschst dir manchmal den Tod, wenn nachts um 2, nachts um 3, nachts um 4 und nachts um 5. Und für alle Studenten, nachts um 10, nachts um 12 Uhr mittags, das Baby schreit. Es geht uns mal gut, es geht uns mal schlecht. Im Zentrum unseres Glaubens steht das Kreuz eines toten Mannes und das leere Grab eines lebendigen Mannes. Ist das nicht schön? Jesus macht alles anders. Jesus macht aus toten Knochen lebendige Kinder Gottes. Jesus macht aus Fasten Feiern. Jesus macht aus Angst erleichterte Freude. Und Jesus macht aus Rebellion gegen Gott Versöhnung mit Gott. Und das alles steckt in Ostern drin. Das alles steht im Zentrum unseres Glaubens. Ich möchte mit euch heute Morgen einen genialen Satz uns angucken, den ihr auch auf euren Handouts habt. Ich habe den grün gedruckt. Viele von uns haben in den letzten 48 Tagen gefastet. Verschiedene Dinge. Ich habe kein Fleisch gegessen, kein Brot gegessen, ich habe kein Alkohol getrunken, ich habe mich nur vegan ernährt. Und ich freue mich total auf das Grillen heute Mittag. Ja? Ich freue mich total darauf, heute Mittag mit meiner Familie einfach Fleisch zu essen und vielleicht heute noch ein Bier zu trinken oder einen Wein zu trinken, Sekt zu trinken, wunderbar. Ich bin dabei, Silke. Und genauso wie ich das heute Mittag genießen werde, möchte ich mit euch heute gemeinsam diesen einen Satz mal, dass wir den gemeinsam genießen, uns auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ein Satz aus der ersten christlichen Predigt ever. Okay? War übrigens an Pfingsten. Wir haben Pfingsten schon immer im Hinterkopf, wenn wir in Ostern sind. An Pfingsten steht Petrus vor mehrere tausend Menschen sich in Israel hin und predigt. Und er sagt Folgendes. Bei mir tut sich hier mit dem Klicken nichts, vielleicht einfach einmal weiterklicken. Dankeschön. Lass diesen Satz auf deiner Zunge zergehen. Gott hat Jesus aus der Gewalt des Todes befreit und hat ihn auferweckt. Es zeigte sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte und ihn nicht festhalten konnte. In anderen Worten, Jesus war einfach zu stark für den Tod. Der Tod hatte keine Chance. Jesus war einfach zu stark. Wenn du heute Morgen hier bist als Nachfolger Jesu, als Christ, sollte dich das extrem erleichtern und mit Freude erfüllen. Der Typ, dem du dein Leben widmest, ist einfach zu stark für den Tod. Das ist meine Osterbotschaft für dich heute Morgen. Wenn du irgendetwas mitnimmst, dann nimm das bitte mit. Jesus ist zu stark für deine Sorgen, für deine Ängste. Jesus ist zu stark für deine Sünden. Jesus ist zu stark für deine Zweifel. Jesus ist zu stark für deinen bockigen Widerstand gegen Gott. Hey, wenn Jesus den Tod besiegt hat, dann bist du ein Fliegengewicht für ihn. Er kann dich besiegen, er kann dich überwinden. Was immer heute Morgen zwischen dir und Gott steht, Jesus ist stärker, er ist mächtiger, er ist größer. Jesus ist zu stark. Lass uns mal für ein paar Minuten genau hinschauen, was Petrus in Apostelgeschichte 2, 24 sagt. Das Erste, was er sagt, Gott hat den Tod entwaffnet, am Kreuz und im leeren Grab. Also Petrus sagt Folgendes, Gott hat Jesus aus der Gewalt des Todes befreit, und hat ihn auferweckt. Oder in anderen deutschen Bibelübersetzungen steht, Gott hat ihn aus den Schrecken des Todes oder andere Übersetzungen, aus den Wehen des Todes. Wer von euch ist Mutter hier im Raum? Okay, ihr wisst, was Wehen sind. Wir können es uns nur im Entferntesten vorstellen. Stellen wir es ungefähr so vor wie ein krasser Männerschnupfen. Die Wehen des Todes hat Gott aufgelöst. Er hat ihn aus diesen Wehen, aus diesen Qualen, aus dem Schmerz des Todes befreit. Heute geht man aber davon aus, dass sich hier tatsächlich in der Übersetzung aus dem Hebräischen in den griechischen Urtext ein kleiner Übersetzungsfehler eingeschlichen hat und dass eigentlich da stehen müsste in unserer deutschen Übersetzung, Gott hat die Stricke, Gott hat die Seile des Todes aufgelöst. Also stellt euch vor, der Tod ist jemand, der Menschen bindet, der Menschen fesselt, aber Gott hat in Christus diese Fesseln, diese Seile, diese Stricke des Todes aufgelöst. Ich finde es ein schönes Bild. Wir haben ja hier in HDH eine relativ hohe Nerd-Dichte. Vielleicht möchte sich, wer fühlt sich als Nerd? Kann sich gerade mal melden kurz? Ja, schon ein paar. Also wer Nerd ist, der ist auch stolz darauf. Es hat sich, glaube ich, keine Frau gemeldet. Ist nicht wild, ist okay. Wer von euch findet Superhelden richtig, richtig cool? Also ich liebe Superhelden. Ich habe früher als Teenager, ein Kind, ich habe Spider-Man geliebt. Damals in den 80ern, 90ern hat man noch nicht Spider-Man gesagt in Deutschland, sondern die Spinne. Und ich habe diese Comics geliebt. Vielleicht liebst du aber auch diese Superheldenfilme. Ich liebe die total. Meine Lieblingshelden sind in der Reihenfolge Batman, Spider-Man und Iron Man. Sind irgendwie, also Spider-Man hat so irgendwie noch Superkräfte, weil er von einer radioaktiven Spinne gebissen wurde, aber irgendwie habe ich so, Superman finde ich doof, weil er kann ja eh alles. Ich finde bei Batman und bei Iron Man und bei Spider-Man eigentlich auch, finde ich cool. Das sind ganz normale Typen, die aber trotzdem Superhelden sind. Vielleicht kann ich mal von euch hören, habt ihr einen Lieblings-Superhelden? Könnt einfach reinrufen. Iron Man, ja, Jesse, mag reiche Männer mit Bart. Bitte? Spider-Man? The Flash, okay, gut. Mark, welches ist deiner? Iron Man. Also wir haben hier eine große Iron Man-Fangemeinde. Vielleicht aus der hinteren Hälfte noch jemand, der einen Lieblings-Superhelden hat. Batman. Iron Man, okay. Bitte? Hans Moser. Okay, den kennen die meisten von euch nicht.
Ich muss Gotham retten.
Okay. Es gibt einen Superhelden, der wurde jetzt nicht so genannt. Der ist auch nicht so bekannt. Der heißt die lebende Fackel, Living Torch, die lebende Fackel. Und er ist ein Teil von den Fantastischen Vier, nicht von der deutschen Hip-Hop-Gruppe, sondern von der Superhelden-Formation. Und der hat eine Superkraft, die ist sehr cool. Er kann seinen ganzen Körper in Flammen entfachen und kann Feuer kontrollieren. Okay? Und so ungefähr stelle ich mir das vor, als Jesus ins Totenreich runtergeht und Jesus kommt da unten an und der Teufel fesselt Jesus. Und auf einmal fängt er an zu brennen und diese Seile, diese Stricke, die verbrennen, verschmoren, sind auf einmal weg. Also so ungefähr stelle ich mir das vor. Das ist jetzt nicht sehr biblisch, aber die Stricke, die Seile des Todes lösen sich auf. Und das ist, was an Ostern passiert ist. Gott hat die Seile, die Fesseln des Todes aufgelöst. Wie in einem Superhelden-Comic, der Held entwaffnet den Bösewicht. Die Waffe, mit dem der Tod die Menschheit unterdrückt und unterjocht, sind seine Fesseln, die die Menschen im Tod halten. Aber Jesus Christus ist vor 2000 Jahren ans Kreuz gegangen, ist gestorben und hat die Seile des Todes aufgelöst. Er hat den Bösewicht entmachtet. Ich finde, das kann man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich weiß nicht, wie es mit dir steht, der du heute Morgen da bist. Vielleicht hast du Angst vor Krankheit und Tod oder vielleicht gibt es Bereiche in deinem Leben, Beziehungen oder Umstände, Sorgen oder Ängste, die nicht lebendig sind, sondern eher öde und vielleicht kaputt und tot sind. Vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, wo der Teufel, wo der Tod dich gefesselt hält. Dann schau auf die Osterbotschaft heute Morgen. Gott hat die Seile des Todes aufgelöst. Du musst nicht länger unterjocht und geknechtet und unterdrückt leben. Jesus hat den Tod besiegt. Das ist die Osterbotschaft. Okay, was sagt Petrus noch in seiner Predigt? Jesus war einfach zu viel für den Tod. Ich finde es klasse. Petrus argumentiert hier vor den Israeliten, die noch nicht so richtig die Checkung haben, um was es geht. Und er sagt dann, durch die Auferstehung Jesu zeigt es sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte und ihn nicht fesseln konnte. Oder in der Luther-Übersetzung ist es noch besser formuliert, denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. Unmöglich! Der Tod hatte keine Chance. Der Tod war total überfordert, als Jesus ankam. Ich stelle mir das so vor, dass der Tod komplett entnervt so eine E-Mail schreibt an den Teufel. So auf die Art, sehr geehrter Chef, ich habe hier unten einen Neuzugang und der macht mir ganz schön die Hölle heiß. Achtung, Wortspiel. Ich will ja nicht jammern, aber dieser Typ, der hier unten angekommen ist, ist ganz schwer festzuhalten. Eine ganz schöne Plackerei. Es geht es schon seit 2 Tagen so. Und das will irgendwie kein Ende nehmen. Es ist mir ein bisschen peinlich, das zuzugeben, aber ich kriege den Kerl einfach nicht unter Kontrolle. Über baldige Verstärkung würde ich mich freuen. Hochachtungsvoll, der Tod. PS, komisch. Jetzt riecht es hier auch noch nach verschmortem Seil. So ungefähr stelle ich mir es vor. Der Tod ist absolut gestresst, weil Jesus im Totenreich angekommen ist und er ist absolut überfordert. Auch die jungen Eltern können sich damit wieder gut identifizieren. Petrus sagt, durch die Auferstehung Jesu zeigte sich, dass der Tod keine Macht über Jesus hatte. Der Tod hatte keine Macht über ihn und ihn nicht festhalten konnte. Jesus war einfach zu viel für den Tod. Wie krass es ist. Es war für den Tod ein Ding der Unmöglichkeit, Jesus im Totenreich zu halten. Er konnte das einfach nicht hinkriegen. Neben dem lebensspendenden, majestätischen, heiligen, die Sünde der Welt tragenden, allmächtigen Schöpfer des Universums hatte der Teufel einfach keine Chance. Es gibt aus einem Buch, das ich letzt gelesen habe, gibt es ein super tolles Zitat. Es war auf Englisch, ich versuche es mal kurz auf Deutsch zu sagen. Wenn wir das Leben Gottes betrachten, ist es wie ein Meer. Und der Tod und alles Leid der Welt wird nicht mehr auffüllen als ein kleiner Becher voll. Ich finde es ein schönes Bild. Neben Jesus hatte der Teufel und der Tod keine Chance. Der Kampf Tod gegen Jesus war vielleicht so zu vergleichen wie der Kampf Wasserspritzpistole gegen Waldbrand. Jesus war einfach zu stark für den Tod. Und all das predigt Petrus den Menschen in Jerusalem, um einen Punkt klarzumachen. Wenn du mal die verschiedenen überlieferten Predigten aus der ersten Zeit der Gemeinde, der Kirche liest, dann wirst du immer einen Punkt finden. Die Hauptargumentation war die Auferstehung Jesu Christi. Wenn jemand gepredigt hat in der frühen Kirche, hat er davon gesprochen, dass Jesus Christus auferstanden ist und dass das beweist, dass er der König ist, der Herr und der Erlöser. Okay, ich gehe davon aus, dass die Spaß haben und nicht gerade jemand zu Tode gejagt wird. Apostelgeschichte 2, 36, das habt ihr nicht auf eurem Handout. Am Ende dieser ersten Predigt steht, es steht also unzweifelhaft fest, dass Gott ihn, also Jesus, sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Hunderte von Menschen haben Jesus nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung gesehen. Und die waren so überzeugt davon, dass das, was sie gesehen haben, wahr war, dass sie bereit waren, die schlimmsten Qualen zu erleiden für diese Überzeugung, dass sie Jesus Christus gesehen haben. Wer denkt, dass die Auferstehung Jesu nur ein Hirngespinst war, sollte sich die Folter und den Tod ansehen, den die Christen, die davon überzeugt waren, dass sie Jesus gesehen haben, in Kauf genommen haben dafür, dass sie an dieser Wahrheit festgehalten haben. Ich könnte heute irgendwas erfinden, aber ich wäre nicht bereit, für diese Erfindung zu sterben. Jesus Christus ist aus dem Grab auferstanden. Und die Leute, die das gesehen haben, waren nicht mehr die gleichen und nicht mehr dieselben. Okay, was hat es mit uns zu tun? Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die ich bei einem Videoclip von Paul Washer gehört habe. Die finde ich einfach sehr cool. Stell dir mal vor, versetz dich mal in die Lage. Stell dir vor, du lebst in einem kleinen Dorf, in einem Tal im Gebirge und dieses Tal, das liegt am Fuße eines großen Staudammes. Und hinter diesem Staudamm ist ein riesengroßer See. Und du lebst da schon dein ganzes Leben lang. Und eines Morgens wachst du auf, weil die Erde so eigenartig vibriert. Und du hörst so ein komisches Knacken und Knarren. Und auf einmal hörst du ein Krachen und ein Donnern und du weißt nicht, was los ist. Du bist auf einmal hellwach. Du rennst vor das Haus, in dem du lebst und du guckst in Richtung Staudamm und du siehst eine riesige, große Wasserwand auf dich zurollen. Der Damm ist gebrochen. Du siehst diese Wand auf dich zurollen und du weißt, hey, das war's. paar Sekunden noch und dann bin ich tot. Du nimmst dir noch ein paar Sekunden, um vielleicht deine Familie rauszurufen, noch einen Abschied zu nehmen, vielleicht ein letztes Gebet zu sprechen. Und du ergibst dich in deinen Tod. Du bist nicht schnell genug, um diese Wasserflut, so wie Johannes gegenüber Petrus, dieser Wasserflut zu entkommen. Und diese Wand, die rollt auf dich zu, du machst die Augen zu, du spürst schon, wie der Wind, wie in der U-Bahn, wenn die U-Bahn durch den Tunnel reinkommt, dann kommt der Wind zu dir entgegengeschoben. Du spürst den Wind von dieser Wasserwand und du hast die Augen zu und auf einmal, in der Sekunde, in der dich das Wasser treffen sollte, öffnet sich vor dir der Boden, ein riesengroßer Spaltenabgrund und das Wasser, anstatt dich wegzureißen, wird geschluckt von diesem Abgrund. Und du bist gerettet. Das ist, was an Ostern passiert ist. Das ist, was wir an Ostern feiern. Nicht nur, dass ein Mensch tot war und wieder lebendig wurde. Nein, wir feiern, dass das einen krassen Effekt auf unser Leben hat. Jesus Christus ist für dich und für mich ans Kreuz gegangen, um den Zorn Gottes, der auf unserer sündhaften Natur lag, für uns zu übernehmen. Diese Wand des Zornes Gottes ist auf uns zugerollt und wir hatten keine Chance, irgendwie Gott davon zu überzeugen, dass wir vielleicht nur 50% sündhaft sind und vielleicht alles okay ist. Nein, es war klar, wir sind Sünder, wir können vor Gott nicht stehen und dieser Zorn Gottes wird uns überrollen. Aber Jesus Christus, gemeinsam mit dem Vater, haben einen Plan geschmiedet, wie sie vermeiden können, dass du und ich von dieser Wand überrollt werden. Jesus Christus kam auf die Welt, er starb für dich und für mich am Kreuz, trug den Zorn Gottes, der uns treffen sollte. Und dieser Abgrund hat sich aufgetan und dieser Zorn wurde verschluckt, damit du und ich Vergebung der Sünden empfangen können. Ohne es uns zu verdienen, ohne dass wir irgendwas dafür tun konnten. Ein reines Gnadengeschenk von Gott bezahlt mit Jesu Blut. Das ist, was wir an Ostern feiern. Ist das nicht genial? Stell dir vor, du weißt, du wirst jetzt gleich von dieser Wand überrollt und auf einmal tut sich der Boden auf. Ostern unterteilt unser Leben in vorher und nachher. Auf eurem Handout, da findet ihr einen Auszug aus dem 1. Petrusbrief, der darüber ganz konkret spricht. Wir haben eben von der Predigt gehört, die er gesprochen hat. Jetzt lesen wir einen Teil aus dem Brief, den er geschrieben hat an die Gemeinde. Ich möchte dich einladen, dir das auf der Zunge zergehen zu lassen, inwiefern Ostern dein Leben berührt. Erster Punkt, durch Ostern hat Jesus dir Glauben erkauft. 1. Petrus 1, die Verse 18, 19 und 21, ich lese euch vor. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben. Und ihr wisst, Vers 19, was der Preis für diesen Loskauf war, Vers 21, das Blut von Christus. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden. Ohne Jesu Opfertod am Kreuz müsstest du weiter ein sinn- und zielloses Leben führen. Am Kreuz hat sich Jesus töten lassen und hat dich freigekauft. Und hat dich nicht freigekauft mit Drachmen oder Schekeln oder Euro oder Dollar. Nein, die Währung für diesen Kauf war das kostbare, das warme, in Strömen fließende Blut des Sohnes Gottes. Was am Kreuz geschehen ist, war keine Geste der Liebe, sondern es war ein Kauf. Er hat dir Glauben erkauft, du wurdest teuer erkauft. Ohne diese Transaktion am Kreuz wäre für dich kein Glaube möglich. Dein Glaube ist ein Geschenk, das Jesus dir erkauft hat. Das lesen wir in Epheserbrief, Kapitel 2, die Verse 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Geschenk ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Oder in anderer Übersetzung, dass niemand groß tun kann vor Gott. Hey, ich bin so cool, natürlich hast du mich gerettet. Nein, es ist ein Geschenk von Gott. Am Kreuz hat Jesus dich freigekauft und er hat dir Glauben erkauft. Glaubst du das? Glaubst du, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist? Glaubst du, dass er am Kreuz gestorben ist und wirklich deine Sünden getragen hat? Glaubst du, dass er auferstanden ist? Wenn nein, dann lade ich dich heute Morgen ein, ihn um Glauben zu bitten. Wenn du das nicht glauben kannst, hey, okay, an dem Punkt war ich auch, an dem Punkt waren alle Christen irgendwann mal in ihrem Leben. Sie mussten Glauben empfangen für das, was in der Bibel steht. Ich lade dich ein, bitte ihn, dir Glauben zu schenken. Er hat diesen Glauben schon für dich erkauft vor 2000 Jahren. Ich lade dich ein, mit uns zu beten heute. Jesus war stark genug, den Tod zu überwinden. Er ist auch stark genug, deinen Zweifel in Glauben zu verwandeln. Aber wenn du dir schon glaubst, wenn du zu der Gruppe gehörst, der Leute, die sagen, ja genau, das glaube ich, Jesus ist Gottes Sohn, er ist mein Retter, Erlöser und größter Schatz, dann lade ich dich ein, heute Morgen Danke zu sagen. Sag Jesus Danke dafür, dass er dir rettenden Glauben geschenkt hat. Dafür, dass er die Qual des Kreuzes für dich erlitten hat und dass er am dritten Tag auferstanden ist. Durch Ostern kannst du Gottes Liebe für dich erkennen. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 20. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen. Manchmal stellen wir uns das so vor, Jesus ist der Good Cop und der Vater ist der Bad Cop. Ja? Wer von euch kennt Lego Movie? Und wir stellen uns Gott so vor wie Good Cop, Bad Cop, wo sich der Kopf so dreht. Ja? Einmal lächelt es, einmal ist böse. Ja? Aber eine Person, so stellen wir uns Gott vor. Der böse Vater, der liebe Sohn und der liebe Sohn guckt, dass er irgendwie den bösen Vater davon überzeugt, dass er irgendwie uns annimmt als seine Kinder. Nee, das ist Lego Movie, das ist nicht die Bibel. Ja? Das Geniale ist, dass Vater und Sohn schon vor Erschaffung der Welt und vor Anbeginn der Zeit den Plan hatten, den Sohn zu schicken als das Opferlamm für dich und für mich. Gott hat dich so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für dich hingab, um dich mit sich zu versöhnen. Das war kein Plan B, das war der Plan A. Es war nicht so, dass Gott gesagt hat, oh Mist, ja krass, die nehmen meinen Sohn nicht an, jetzt muss er sterben für die Sünden. Das ist der Grund, warum Jesus gekommen ist, für dich und für mich am Kreuz zu sterben. Es mag dich vielleicht enttäuschen, wenn ich das sage, aber ich werde für keinen einzigen hier in diesem Raum einen meiner Söhne opfern. Ist mir egal. Nicht egal vielleicht, aber hey, wenn ich die Entscheidung zu treffen habe, du oder eins meiner Kinder, du. Sorry, tut mir leid. Aber Gott hat sich entschieden, seinen einzigen Sohn zu geben für dich. Titus Kapitel 3, Vers 4. Doch dann ist die Güte Gottes, unseres Retters, und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Und er hat uns gerettet. Am Kreuz sehen wir nicht nur einen Mann, der stirbt. Wir sehen vor allem die Liebe Gottes für uns. Ich lade dich ein, lass dich heute Morgen ganz neu auf diesen Gedanken ein. Gott liebt mich. Das klingt so abgelutscht. Aber wenn es für dich abgelutscht klingt, dann hast du es nicht verstanden. Gott liebt dich. Am Kreuz wird diese Liebe Gottes für dich sichtbar. Denk mal drüber nach, wie unwürdig und mickrig du dich manchmal fühlst und wisse, Gott liebt dich trotzdem. Er will mit dir sein. Wie heißt das Lied? Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Ist das nicht cool? Weil sein Herz für dich schlägt, hat es am Kreuz aufgehört zu schlagen. Weil sein Herz für dich schlägt, hat es am Kreuz aufgehört zu schlagen. Wie großartig und wunderbar die Liebesbotschaft von Ostern ist. Gott stirbt, damit du Leben empfangen kannst. Was Krasseres kann ich mir nicht vorstellen. Dritter Punkt. Durch Ostern hast du eine feste Hoffnung. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 21. Gott hat Jesus von den Toten auferweckt und ihm Macht und Herrlichkeit verliehen. Und deshalb ruhen jetzt euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott. Weil Christus von den Toten auferstanden ist, kannst du vertrauen und hoffen. Was ist der Umkehrschluss? Wenn Christus nicht auferstanden ist von den Toten, dann brauchst du auch nicht vertrauen und hoffen. ohne die Auferstehung, und ich spreche jetzt nicht von irgendeiner metaphysischen Auferstehung, sondern von einer körperlichen Auferstehung, ohne die Auferstehung Jesu Christi gibt es keine Hoffnung auf ewiges Leben und gibt es keinen christlichen Glauben. Paulus schreibt es im 1. Korintherbrief: Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube vergeblich. Und er empfiehlt dann: Hey, wenn du nicht an die Auferstehung Jesu glaubst, dann tu doch Folgendes: Häng deinen Glauben an den Nagel, trink so viel und iss so viel, wie du kannst, und bereite dich auf den Tod vor, weil danach gibt es für dich nichts. Aber wenn es wirklich wahr ist, dass Jesus auferstanden ist, dann haben wir eine Hoffnung und ein Vertrauen, das durch nichts erschüttert werden kann. Ich war vor einer halben Woche auf der Beerdigung von Ingi, 34 Jahre alt, zwei kleine Kinder. Die Hoffnung und das Vertrauen, dass Jesus Christus uns erkauft hat am Kreuz in der Auferstehung, ist größer als der körperliche Tod. Also die Auferstehung Jesu ist der Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens, ist eigentlich auch der Dreh- und Angelpunkt der Weltgeschichte. Die Frage ist: Glaubst du wirklich, dass Jesus auferstanden ist? Glaubst du es wirklich? Wenn nicht, dann lass es sein, grill heute Nachmittag und sei Atheist. Aber wenn du es glaubst, dann kannst du dein Leben im Licht der Hoffnung auf Auferstehung leben und nichts mehr kann dich aus der Bahn werfen, weil du weißt, dass dein Herr und Erlöser den Tod überwunden hat. Und wenn dein Körper irgendwann stirbt, so what? Hey, als ich 20 war, fand ich das einen schrecklichen Gedanken. Jetzt reiße ich mir die Bänder und laufe wochenlang mit Krücken rum und denke mir, okay, neuer Körper wäre auch okay. Der christliche Glaube ist die einzige Religion, die einen lebendigen Religionsstifter aufweisen kann. Mohammed ist tot. Buddha ist tot, aber Jesus lebt. Deshalb feiern wir heute. Und das ist der Grund, warum wir Christen sind, weil wir davon überzeugt sind. Jesus lebt und deshalb wirst du auch leben. Ich möchte schließen mit nochmal mit Johannes, der alte Angeber. Ja? Hey, ich bin der, den Jesus am meisten geliebt hat. Ich war schneller als Petrus. Ja? Ich lese euch jetzt eine Stelle vor, wo er ganz alt ist. Und er konnte sogar sagen: Hey, ich bin der Einzige, der es überlebt hat. Ja? Alle waren schon, einer wurde gehäutet und gekreuzigt. Stell dir das mal vor, am lebendigen Leib gehäutet. Andere wurden kopfüber gekreuzigt von den 12. Der einzige der 12 Jünger, der eines natürlichen Todes gestorben ist, war Johannes. Die haben zwischendurch mal in Öl gekocht und so weiter. Das heißt, er sah jetzt auch nicht mehr so gut aus. Aber er hat es überlebt. Und am Ende seines Lebens war er verbannt auf eine Insel, wo er nicht mehr so viel Unruhe stiften konnte, durch seine Predigten. Und eines Tages läuft er spazieren. Es heißt, am Tag des Herrn, an einem Sonntag, lief Johannes am Meer entlang. Und auf einmal blitzt und donnert es. Und es ist ein Riesenlicht. Und er sieht den verherrlichten Jesus. Und hier ist, was er sagt. Und das möchte ich dir mitgeben als prophetisches Wort für dich, für diesen Ostersonntag, für dein Leben. Hier ist, was er sagt. Also Johannes, der Jesus hat mich am meisten geliebt, Johannes. Der ich bin schneller als Petrus, Johannes. Der ich habe alle überlebt, Johannes. Jesus sagt Folgendes zu ihm. So eine krasse Szene. Ich komme gleich zu dem Punkt, was er gesagt hat. Es fasziniert mich so. Hier ist ein Freund von Jesus. Er hat ihn mehrere Jahre nicht gesehen. Auf einmal begegnet ihm diese übernatürliche Erscheinung. Und Johannes fällt hin. Also Jesus muss anders ausgesehen haben als vorher. Johannes fällt hin und er zittert und er denkt, er muss jetzt sterben. Und was passiert? Jesus beugt sich runter zu seinem Freund, legt ihm die Hand auf die Schulter und sagt Folgendes: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle in der Hand. Das ist Jesus, den wir heute feiern. Er war tot und ist jetzt lebendig. Und eines Tages werden wir ihn sehen Das ist unsere Hoffnung, das ist unser Glaube. Und nichts, keine Philosophie und kein Glaube in der Welt, kann eine bessere Story erzählen als die Story. Lass Ostern nicht an dir vorbeigehen. Reagiere auf Ostern. Ich schlage Dankbarkeit, Freude und Jubel vor. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann schlage ich dir vor, bete zu ihm und lass dich mit Glauben beschenken. Herr, wir beten. Jesus, tu dein Werk in uns. Ich bitte dich für jeden Einzelnen hier in diesem Raum, der dich noch nicht als seinen Herrn und Erlöser erkannt hat. Schenke Glauben, schenke neues Leben. Jesus, in deinem Wort heißt es, dass du uns versetzt hast aus dem Reich des Todes und der Finsternis hinein in das Reich des geliebten Sohnes. Du hast uns von toten Sündern und Rebellen gegen Gott verwandelt in geliebte, adoptierte Kinder. Schenke Glauben. Heiliger Geist, wirke heute Morgen. Und ich bitte dich für all uns, die wir schon lange Christen sind und vielleicht das schon abgenutzt haben und wir kennen die ganzen Begriffe, wir kennen die ganzen Formulierungen, wir wissen schon vorher, was in der Osterpredigt drankommt. Und es berührt uns vielleicht gar nicht mehr. Wir bitten dich, dass du uns neu begeisterst, Herr, mit dieser absolut krassen Botschaft von deiner Auferstehung, Herr. Erfülle uns neu mit Freude. Erfülle uns neu mit Leidenschaft. Schenke uns eine neue Fülle mit dem Heiligen Geist. Erfülle uns mit Kraft und mit Jubel. Herr, diese Story ist viel zu abgefahren, um sie einfach nur so nebenbei zu feiern. Du hast den Tod besiegt. Wir sind frei in Ewigkeit. Wir danken dir dafür. Amen.